Herzlich willkommen aus einem wunderschönen Wohnwagen auf einem wunderschönen Festival mit Blick in die Natur und halbnackt, möchte ich dazu sagen.
Ihr habt Bilder im Kopf, zu Recht. Wir kommen zurück aus der Sommerpause, allerdings sind wir mitten im Sommer gerade. Ich meine, Sommer ist ja eh noch. Wir sind beim Cat & Cow Yoga Festival. Es ist Mittagszeit, es ist wunderschönes Wetter. Und wir dachten uns, nachdem wir so übers Gelände schlawanzelt sind, wir machen jetzt mal eine kleine Podcast-Folge für euch hier.
Es ist so inspirierend, so viele freundliche, wunderschöne Menschen, so viel Lächeln, so viel. Also wir machen jetzt richtig Werbung hier für das Festival, aber wie ich finde auch absolut zu Recht.
Absolut.
Es ist wunderschön, es ist einfach wunderschön.
Ein kleines Festival in der Nähe von Leipzig am Mondsee. Sehr viel Nacktheit, die wir begrüßen.
Nackte Männer, die Handstand üben. Ich sag's euch, Leute, stellt es euch vor.
Und hier gibt es einfach so einen ganz schönen Sandstrand, also wirklich Sand am See. Und dann ist da so eine kleine Bühne, eine von vielen. Und dann wurden da gerade so schöne Manteln gesungen und alle singen mit. Und wir saßen da ganz verzückt und haben uns gestreichelt, weil wir uns lieb haben.
Haben wir das wirklich?
Ja, ich habe dich zumindest.
Also lieb ja, gestreichelt. Ja.
Gestern sind wir bei der Eröffnungszeremonie doch auch rein ins Zelt und sie sagte, wenn jemand neben dir ist, dann nimm ihn in den Arm. Und ich glaube, keiner hat sich so lange umarmt wie wir zwei.
Nö. Mein Gesicht war in deine Schulter gepresst und ich habe etwas genuschelt, was unhörbar war. Aber es war irgendwie ganz schön, so ganz eingebappt.
Ja, somit hätten wir die Momente für den Start des Podcasts erledigt. Wir wollten eigentlich gestern Abend aufnehmen, bevor das Festival gestartet ist und Frank sagte, zu Recht. Hey, lass uns erstmal einen halben Tag hier verbringen, dann haben wir noch ein paar Sachen zu erzählen. Und es stimmt, wir waren dann noch in einem polnischen Café, bevor wir hierher sind und haben den seltsamsten Cappuccino der Welt getrunken.
Auch den seltsamsten Frühstückssalat, aber über den möchte ich bitte nicht reden.
Okay.
Sonst kriegen wir ganz viele wütende Kommentare.
Aber die Frau war zuckersüß, die liebe Polin. Ich bin ja polnischer Abstammung, deswegen habe ich mich da natürlich sehr zu Hause gefühlt.
Kaminski.
Kaminski?
Kamera, Kaminski. Ich dachte jetzt Richtung polnische Abstammung.
Nee, das Hotel irgendwelche... Kaminski gehört mir.
Ja. Ah, irgendwelche Parallelen sind.
Na gut. Nee, von meinem Opa, mütterlicherseits, das Name Töpfer war. Aber es führt zu was anderem. Auf jeden Fall habe ich gestern ganz viele Gegenstände verloren. Ich bin aus meinem Auto ausgestiegen. Ich verlor instant mein Handy und mein gesamtes Geld. Und mir lief erst eine Frau hinterher, ganz liebevoll. Es hat nämlich geregnet und war ein bisschen matschig. Und sie sagte, schau mal, du hast dein Handy verloren und 10 Euro. Und ich war ihr so dankbar. Dann habe ich ihr gleich die 10 Euro geschenkt. Dann kam ein kleiner Junge 2 Minuten später. Entschuldigung, Sie haben Ihr ganzes Geld verloren. Ich hatte mir die Geldscheine irgendwie nur so flapsig in meine Jackentasche gelegt. Schlauerweise dachte ich mir, ich nehme keinen Geldbeutel mit, damit ich nichts verlieren kann. Aber das Konzept eines Geldbeutels habe ich wieder mal verstanden. Er sammelt Geld, dass du es nicht verlieren kannst. Mhm. Und so verlor ich es, aber es fand mich dann auch gleich wieder.
Ja, und sprich es aus, hast du dem Jungen auch Finderlohn gegeben?
Nein, leider
nicht. Das war zu viel Geld dafür.
Das war eine große Chance. Und währenddessen stecktest du im Schlamm fest, während ich mein Geld verteilte.
Ja. Und Gott sei Dank habe ich damit ja echt Routine mittlerweile. Also ich habe schon ganz oft irgendwie mit dem Auto irgendwo im Schlamm oder im Schnee festgesteckt. Und lustigerweise, es war jedes Mal so, dass von irgendwo dann Menschen auftauchten, die bereit waren zu schieben und zu machen und zu tun. Und jetzt mit dem neuen Bus dachte ich, holla, der ist ja schwerer zu schieben als der alte. Ist ja ein Riesending. Aber es ging gut. Und ja, dann ist die Geschichte auch schon fertig erzählt. Diverse Schlammspritzer und so natürlich. Und sehr merkwürdige Geräusche, die so ein Auto dann schon macht. Ja. Als sich zurücksetzte, macht es so. Und ich dachte, oh je, okay. Das ist bestimmt ein gutes Geräusch.
Dann habe ich noch eine kleine Massage bekommen. Weißt du noch, wie sie hieß? Spinal Flow oder
Spinal
so.
Flow, ja.
Ja, das war schön.
Das war gar keine, sie hat einfach die Hände auf dein Steißbein gelegt, ja. Ne? Auch nur ein Finger und dann ist wohl irgendwas passiert.
Ja, es zuckte oder es blitzte in meinem Körper ganz schön. Mhm. Ja, das war eine Art energetische, wie sagte sie, eine Regulierung des Nervensystems, die aus Australien stammt. Und sie lernte das Ganze in Barcelona, sagte sie, glaube ich.
Und es gäbe nur eine Handvoll Menschen, die das in Deutschland irgendwie anbieten.
12 an der Zahl.
Mhm. Ja. Und hat es dir gut getan?
Ja.
Sehr. War echt gut?
Ja, war gut.
Schön. Cool.
Man muss sagen, mir ging es nicht schlecht. Ich habe nur meinen Körper übertrainiert, weil ich 5 Tage lang in einem... Das war sehr witzig. Wir haben in Berlin gespielt. Gefühlt die heißeste Show unseres Lebens. Wirklich bei 40 Grad Außentemperatur. Und die Location war nicht klimatisiert. Alle, die da waren, hatten... so kleine Fächer in der Hand. Das war sehr witzig, weil man schaute auf ein Fächermeer von der Bühne aus. Alles hat sich so bewegt. Ich habe vor der Show geduscht im Backstage und das Backstage hatte eine sehr räudige Dusche, worüber ich dann doch hinweg sah. in der Pause und direkt danach. Und dann fuhren wir von Berlin, fuhr ich Richtung Leipzig und durfte 3 Tage überbrücken, bevor dieses Festival hier startete. Und jetzt nach Hause zu fahren von Berlin und dann wieder hierher einen Tag später wäre irgendwie sehr, sehr unvernünftig weit und auch ökologisch nicht so schlau gewesen. Und dann war ich in so einem Rentnerhotel und da gab es die Option, dass man gratis in dem ganzen Fitnessstudio dort trainieren durfte. Ich dachte Therapie noch, weil die alten Herrschaften therapierten sich dort auch. Und dann habe ich jeden Tag richtig viel trainiert, weil ich ein ganzes Fitnessstudio mit 3 Omas und Opas für mich hatte. Und mein unterer Rücken sagte dann gestern, das war mir zu viel.
Ohne ich bin Off-Day. Raus.
Genau.
Ciao. Ciao,
hat sich Kakao. So ein bisschen verhärtet. Und die hat es dann spinalflowmäßig gelockert. Das war stark.
Cool, cool. Ohne äußerlich sehbar etwas zu tun. Ganz interessant.
Ja, echt faszinierend. Immer wieder.
Ja. Aber apropos Wirbelsäule.
Ja.
Wir, und das fand ich eigentlich ganz überraschend gerade, ich teilte gerade, dass ich manchmal so ein ganz ekstatisches Gefühl habe, dass mir die Wirbelsäule nach oben ballert. Mhm. Und das ist was ganz Wunderschönes. Und witzigerweise, ich überlege immer, wie kann man davon erzählen? Also es gibt ganz viele Konzeptbegriffe für das, aber du teiltest dann gleich, dass du das auch manchmal hast.
Ja.
Und dass dich das dann auch so richtig rausballert, ne? Und du dann gar nicht widerstehen kannst, als komische Bewegungen oder auch Geräusche zu machen. Und ich dachte, witzig, Mann. Mhm. Da reden wir jetzt nach 2 Jahren zum ersten Mal drüber.
Ja, du kennst ja meinen Affenmodus. Der kommt auch ein bisschen daher.
Ach, wirklich?
Aber ich glaube, manchmal muss man sich halt auch erlauben, es zuzulassen.
Ja.
Weil ich finde, wenn man im Umfeld ist von Menschen, die gerade nicht ganz so euphorisch sind oder ekstatisch, wirkt es auf die ja auch etwas seltsam. Und dann passt man sich vielleicht an, was ja gar nicht sein muss. Was bei der Folge Leuchten ja auch von uns thematisiert wurde.
Total, total. Und so ging es mir jetzt gefühlt auch. Also ich hatte dieses Gefühl, das kam jetzt heute. Wahrscheinlich auch, weil wir jetzt in so einem Vibe von Leuten sind, wo Ekstase und Fröhlichkeit und dergleichen halt einfach ganz normal ist. Ne? Ja. Wo man das Gefühl hat, ich bin Außenseiter, wenn ich ja nicht lächle, wenn ich ja nicht voll am Start bin. Oder angezogen, genau.
Wir sind Außenseiter.
Ja, komm, so
wir
nackt.
Haben Hosen an.
Ja. Aber was mich sehr interessieren würde, ist, kannst du dieses Gefühl der Ekstase, dass dir die Wirbelsäule emporballert, irgendwie steuern? Ist das etwas, das dir einfach passiert? Oder hast du das gelernt?
Nee, das passiert mir.
Passiert dir einfach.
Also ich könnte da jetzt natürlich irgendwelche tollen Geschichten erzählen, wie ich das gelernt hätte. Aber die werden konstruiert. Also ich denke, das ist schon ein Ergebnis von jahrelanger Meditation und geistigem Training und dem Fokus auf innere Prozesse. So. Aber es ist nicht so, dass ich das bewusst gelernt habe. Ich glaube, das ist mehr so ein Goodie des Universums. Also umso mehr wir meditieren, umso klarer wir bei uns sind, umso eher wir den inneren Raum erforschen, umso leichter kommt es zu solchen Phänomenen. Ich hatte sie nämlich noch nie, als ich am Handy gescrollt habe.
Ach, witzig. Aber wahrscheinlich könntest du sie haben, wenn du sie einlädst, sage ich mal so, während du gerade am Handy scrollst. Mhm. Wobei da dann wahrscheinlich das Handy runterfallen würde.
Eben, interessante Theorie. Aber dann wäre, genau. Also ich glaube, wir scrollen ja auch wirklich nur aus Langeweile, wenn wir eben nicht in dieser Ekstase sind. Wenn ich in diesem Zustand bin, würde mir nichts ferner liegen, als mein Handy in die Hand zu nehmen. Mhm. Oder einen Laptop anzumachen oder eine Serie anzuschauen oder sonst irgendwas.
Ich habe bei mir, ich weiß noch genau, als der Tag, als es das erste Mal kam und es kam total, total heftig und es kam auch nicht aus irgendeinem bewussten Üben oder zumindest ich habe lange meditiert, aber ich habe jetzt nicht ewig lang Energie rauf und runter, die Wirbelsäule fließen lassen und sowas, wie es ja viele Meditationstechniken gibt, aber es kam wirklich aus so einem reinen, klassisch meditativen Mantra-Ding und auf einmal war es da und ballerte so richtig hoch. Und seitdem habe ich das Gefühl, wow, wenn du es einmal erlebt hast, dann kann man es wie auch einladen. Also es kommt, man kann es auch ablehnen und ich glaube, das tut man wahrscheinlich unterbewusst auch schon ganz oft. Es scheint mir was ganz Natürliches zu sein, was ja viele Kulturen und auch Yogis miteinander teilen. Mhm. Und ich frage mich eigentlich, seitdem mir das erste Mal passiert ist, kann man das irgendwie lehren? Kann man das irgendwie weitergeben? Und das ist mir noch nie wirklich gelungen, das im Kern zu lehren, obwohl es eigentlich was so schön es ist, wenn man es gerade erfährt.
Ja, ich glaube, man kann eher davon erzählen, anstatt es zu erklären.
Mhm.
Ja. Mir geht es gerade auch so. Ich kann es gerade jetzt aktivieren, merke ich.
Ja, ne?
Ja, ich kann es aktivieren. Es ist wunderschön. Es liegt vielleicht auch an uns beiden, dass wir einfach in so einem gleichschwingenden Vibe sind. Und wenn wir zusammen sind, verstärkt sich es noch mehr.
Mhm.
Aber ja, ich kann es aktivieren und ich genieße es total. Und es ist fantastisch. Und ich merke auch, wenn wir das machen, dann brauchen wir nichts anderes. Dann sind wir wacher als wach. Mhm. Denn genau das war ja unsere erste Begegnung hier beim Cat & Call, als wir mit der Anja vor 2 Jahren hier waren. Und sie sagte, sie ist fucking müde. Und du sagtest, Müdigkeit ist ein Mangel an Lebenslust, glaube ich, sagtest du.
Na, ich habe gesagt, ich übte ja damals sehr viel einfach mit Wachen statt Schlafen und machte für mich selbst halt so die Erfahrung, dass man nicht gleichzeitig von Lebensfreude erfüllt und müde sein kann.
Genau.
Ne, so habe ich das gesagt. Ja, ich
sage, Müdigkeit ist ein Mangel an Lebensfreude. Aber es stimmt ja in dem Falle wirklich, jetzt schon mal, wenn ich habe nicht so gut geschlafen heute Nacht, nicht so viel meine ich jetzt, und wenn ich jetzt diesen ekstatischen Zustand in meiner Wirbelsäule, in meinem System hoch und runter schiebe, was ich gerade aktiv machen kann. Ich bin hellwach. Ich bin so fucking angeknipst gerade. Und das ist, also ich glaube, man kann fast nicht müde sein und diesen Zustand.
Das bewundern. Ist total wahr. Ja. Total wahr. Wenn du es jetzt, okay, also wir können es nicht lehren, wir können es nur beschreiben, was in uns passiert.
Aber wir könnten anbieten, dass man einen Online-Kurs kaufen kann, indem wir es erklären. Wir verkaufen den für 10.000 Euro. Spaß. Okay, sprich weiter.
Ja, ich würde mich einfach sehr dafür interessieren, wie würdest du das mit Worten malen, diese Erfahrung? Ne, wenn du in dich reinspürst und diesem Gefühl hinterher spürst, okay. was passiert in dir?
Ja, ich habe ein wunderschönes Bild. Kennst du diesen Baum von Avatar?
Ja.
Diesen Baum des Lebens. So, ich stelle mir diesen wunderschönen Baum vor. Also etwas Lebendiges, etwas, was wächst, etwas, was von allen Seiten strahlt, in dem Wachstum in allen Ebenen stattfindet. In Spiralform leuchtend, weiß, golden, funkelnd, nach oben sich bewegend. Und drumherum als Bild sehe ich tausende kleine, große Libellen, die sich darum bewegen und die in einer riesengroßen Freude vibrierend, tanzend, leuchtend und lachend sich von oben nach unten bewegen und das Ganze pulsiert und es bewegt sich, es vibriert, es verstärkt sich von selbst heraus, wie so ein Perpetuum mobile, das quasi keine äußere Kraft braucht. Das ist einfach ein in sich geschlossener Kreis der absoluten Kraft Gottes, Kraft der Schöpfung, Kraft der Liebe.
Wow.
Ist gut gelungen.
Jetzt. Super, oh, wow. Ganz, ganz toll. Wunderschön.
Bin selbst erstaunt.
Zauberhaft.
Und du?
Also ich finde, je nachdem, wo ich diese Energie gerade wahrnehme, erlebe ich so ein bisschen eine andere Qualität. Erstmal ganz unten, so im Bauchbereich, erlebe ich sie einfach nur als so eine sehr starke Energie. Als etwas, das wirklich eine Kraft hat, wo ich mir so denke, huch, wo kommt denn das auf einmal her?
So ein Feuer.
Genau, es tritt etwas ein und ich denke, das ist gerade kräftiger als alles, was ich ansonsten denke und fühle. Es ist eine Macht, die, die gewissermaßen die Vergangenheit zersprengt. Sie tritt ein und ich bin gegenwärtig. Und dann steigt sie auf und ich merke, so bis zum Bauch ist sie eigentlich einfach eine sehr lebendige Kraft. Und wenn sie ins Herz kommt, bekommt sie so eine unglaublich weiche Qualität in dieser Macht. Also was ganz, oh, ist das schön, was Weiches, was Sanftmütiges, was Freundliches. Und was auch zauberhaft ist, da sehe ich jetzt so die Libellen und Schmetterlinge fliegen so ein bisschen. Ne? Da kommt so eine Art von innere Schau auch rein. So was, was Zauberhaftes. Und dann steigt es auf, weiter auf und im Halsbereich, ja, jetzt kann ich es gar nicht mehr in Worten und Form greifen. Es bekommt einfach was unfassbar Weites. Ja, und ich fühle jetzt mal gerade rein und es ist so abgefahren, ich traue mich fast gar nicht, es noch höher aufsteigen zu lassen. weil ich denke, dann verliere ich gerade voll die Kontrolle. Ich verliere gerade voll. Okay. Fange ich nur noch an, irgendwelche komischen Geräusche von mir zu geben. Ja. Und kann aber überhaupt nicht sagen, was das gerade ist.
Was ich auch gut finde.
Ja.
Die Geräusche meine ich.
Das war ganz witzig. Ich hatte das einmal eine Nacht lang, so ungefähr 2 Stunden. Und die Amrei, also die Mama meiner Tochter, lag neben mir. Und es klang wohl sehr, sehr interessant. Also ich habe wohl sehr viele Geräusche von mir gegeben, aber es hörte halt auch nicht auf. Ich lag so 2 Stunden da und gab nur Geräusche von mir. Und sie lag so daneben und war so, okay. Und es ist halt echt schwer zu verstehen, was da gerade passiert, wenn man von außen unbeteiligt so zuguckt. Aber sie redet heute noch gerne davon, von diesem Moment, und sagt immer, wenn ich meditiere, wundert dich nicht, wenn der gleich irgendwelche sexuellen oder tiermäßigen Geräusche von sich gibt. Das ist einfach so.
Ich erinnere mich, du hattest in deinem Bus übernachtet vor 1,5, 2 Jahren und die Martina war mit bei dir damals noch. Und dann hast du auch noch die Nacht durchmeditiert oder warst auf jeden Fall länger wach. Und sie sagte dann, nachdem ich frug, wie die Nacht war, sie habe auch versucht zu meditieren mit dir. Und sie sagte, diese Geräuschkulisse sei anspruchsvoll, wenn man selbst nicht in derselben Verfassung ist.
Mhm, ja.
Aber kann ich ja auch verstehen. Ich bin auch ein Mensch, der eher in der Stille meditiert, also geräuschlos. So. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo wir auch mal gemeinsam meditierten und dann du so... Und ich muss zugeben, wenn man selbst jetzt in so einer tiefen, transzendentalen Ebene gerade ist, geräuschlos oder tonlos, dann irritiert einen das schon kurz.
Ja, aber es ist halt echt so, ich will es erfahren, egal wie es aussieht.
Ja, klar.
Wie es nach außen klingt.
Ja, du solltest halt alleine meditieren.
Bitte. Ja, ja. Oder sagen wir mal so, ich bin ja jetzt gespannt, ne? Die Miri, also könnte ich mir zumindest auch vorstellen, dass sie diesen Punkt sehr schnell erreicht. Und dann wird es ein Konzert, ein gemeinsames Erleben.
Nimm es bitte auf, veröffentlichen.
Nächster Podcast, Christian.
Ja. Ansonsten waren wir noch in Leipzig gerade, das war auch ganz schön. Da hatten wir auch 40 Grad übrigens und da hat die Location eine tolle Aktion gebracht. Wir haben nämlich so ganz tolle Bilder verschenkt und die Location sagte, und wir verschenken Wassereis, weil es auch keine Klimaanlage hatte. Ich fand das total fein irgendwie zum Thema Ekstase. Sie haben einfach gesagt so, wir machen jetzt einfach hunderte Wassereis auf unsere Kappe und verschenken die. Gut, zugegebenermaßen so teuer sind die wohl nicht. Aber ich fand die Aktion total fein. Hat mir
mega,
sehr, sehr gut gefallen.
Mega. Es hat generell, ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, aber diese Hitzeperiode hatte was total Zusammenschweißendes.
Ja.
So, ne? Alle saßen gewissermaßen im gleichen Boot. Es gab so ein Einverständnis. Wir halfen uns gegenseitig durch diese ja wirklich sehr anspruchsvollen Zeiten durch.
Ja.
Also lustig, wir haben gerade am Strand jemanden liegen sehen, der war splitterfasernackt, lag auf dem Rücken und alle Viere von sich gestreckt, wie so ein Stern. Und ich dachte, ja, genau so lag ich auch im Bett die letzten Nächte, so in dieser unglaublichen Hitze.
Er hatte nur sein Gesicht verdeckt, das war schön. Also nur über seinem Gesicht war ein Hut und der Rest war so, genau, ausgestreckt und nach oben gerichtet. Aber nicht alles nach oben gerichtet.
Nicht alles, ja.
Das Schöne war auch bei dieser Hitze, ich fand es total schön. Also ich weiß natürlich, dass ich leicht reden habe, weil ich bin jetzt kein Busfahrer oder so, der sich da irgendwie nonstop mit den Widrigkeiten umherschlägt. Aber wir sind ja auch auf der Autobahn gewesen und viel in den Städten unterwegs bei diesen 40 Grad. Und gerade Leipzig-Berlin war schon sehr, sehr tough, weil es halt in den Städten auch sehr, sehr heiß war. Aber wir hatten unseren Freund, den Maike, getroffen aus Sardinien, der dann frug, ob er nicht bei unserem Konzert auflegen kann. Und der ist so ein Reggae-DJ und hat irgendwie viele Jahre seines Lebens so die Reggae-Kultur in Berlin mitgeprägt und da viel aufgelegt. Und hat dann eine Stunde wirklich am DJ-Pult auf der Bühne vor meiner Show Reggae aufgelegt. Und das war so cool, wenn es irgendwie so in der Location auch 40 Grad oder 35 Grad hat und jemand legt so Reggae auf, dann hat man gleich das Gefühl, man hängt in der Karibik ab. Und alle Leute schwangen so mit und das... Ich hatte auch das Gefühl, das ist völlig okay, weil es wird in den Medien ja dann oft so dargestellt, so ja, die Hitzewelle und alles, dann wird alles so dramatisiert, der Asphalt platzt und alles. In Wirklichkeit ist es aber halt in Thailand oder in St. Lucia oder so halt ein ganz normaler Tag. Also 40 Grad scheint jetzt hier natürlich viel, aber ist ja in anderen Teilen der Welt, also war ja auch schon vor 30 Jahren völlig normal woanders. Und ich finde, wenn man woanders im Urlaub ist, dann nimmt man das halt hin. In Sizilien hat es halt 40 Grad. Mhm. Und ich fand dieses sich hingeben total schön. Mir hat das irgendwie auch Freude gemacht.
Dahinschmelzen 2.0 oder auf zwei Ebenen gewissermaßen. Genau. Ne? Ja, war ja witzig. Wir waren ja auch bei meiner Mama zu Hause.
Das war so schön.
Liebe Grüße, wenn du zuhörst, Mama. Oh, ich weiß, dass sie zuhört.
Ich bin ganz verzückt.
Ja, ja. Ich fand auch, sie hat sich benommen, oder?
Ich hab da jetzt bitte. Sie war so toll. Ich hatte ja noch keine Vorstellung, denn du erzähltest ja von deiner Mama und ich habe sie ja noch nie persönlich getroffen.
Mhm.
Und dann sind wir hin und haben sie ja ein bisschen überfallen, weil wir waren ja dann doch mehr Menschen. Dann kam eben der Maike aus Sardinien mit seinem Sohn noch. Wir dachten, dann kommt ein Fünfjähriger, dann war es aber ein 22-Jähriger. Und ich verstehe natürlich auch, wenn dann so 6 Leute waren wir, glaube ich, so in die Wohnung kommen, ist dann viel. Und dann ist sie einfach mit uns an den See gegangen, war mit beim Stand-Up-Paddeln am Ufer, am Steg. Und das war toll. Sie hat dann einfach so auch mit jedem schön geredet. Weißt du, weil ich finde ja, dass Mamas so den Zugang zum Sohn und dessen Freunden und Freundinnen auch so halten und wahren, was total wertvoll ist. Das ist ja nicht bei allen so. Deswegen Liebe geht raus an Sabine.
Ja, es war so schön, wie sie am Ende zu dir gesagt hat. Hm. Ich bin richtig froh, dass der Frank so einen tollen Freund wie dich hat.
Ja,
ja,
das fand ich auch.
Ich bin auch richtig froh, Patrick.
Ich auch.
Danke. Danke.
Danke. Und sie hat uns ganz tolle Tapas gemacht. Da haben wir mit Seeblick ganz schön noch gegessen.
Ja. Und wir haben das Spiel schlechthin für die Hitze entdeckt. Nämlich, wir brauchen ein Stand-Up-Paddle. Und dann müssen sich zwei Menschen auf Stand-Up-Paddle stellen und so viel wackeln, bis einer runterfällt. Das war so witzig. Das war so witzig.
Ich weiß jetzt nicht, ob wir es erfunden haben, Frank, aber ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Habe ich ja erfunden wahrscheinlich nicht, aber es ist sehr empfehlenswert.
Ja, das war super witzig. Das sollten wir jetzt auch gleich noch machen. Wir haben uns hier gerade nämlich gefragt, wie das ist. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Hier sind die meisten Menschen nackt am Baden. Wir haben Hosen an, aber sind hier oben ohne unterwegs. Ja, sehr warm. Und wir haben so das Gefühl, wenn wir jetzt quasi in Badehosen baden gehen, wirkt es fast ein bisschen auffällig. Aber da wir irgendwie auch, ich will es jetzt nicht so irgendwie komisch ausdrücken, aber wir sind ja so Personen des öffentlichen Lebens. So
sagt du noch man, ein bisschen ich. Mehr als ich, aber ja, ja.
Und ich gebe ja hier ein Konzert, also hier kennen mich ja dann doch einige Menschen und irgendwie fühlt sich komisch an, dann da so nackt rumzuhüpfen in der Zeit von Smartphones und Fotografie. Und ich will ja dann auch nicht überall in Bildformat gepostet sein. Naja, und dann stellten wir uns die Frage, dürfen wir uns auch angezogen in den See bewegen? Und die Antwort lautet ja.
Okay, das müssen Sie also nicht mehr in die Kommentare schreiben.
Naja, ob diesen Gedanken Menschen kennen, weil das ist ja schon witzig, wenn diese Freizügigkeit so gelebt wird, will man ja nicht prüde wirken. Mhm. Ich finde es ja auch schön, wenn Menschen sich einfach keine Gedanken machen, wie sie aussehen und trotzdem einfach sich zeigen. Aber in unserer Situation ist es ein bisschen anders noch, finde ich halt.
Ja, ist ganz lustig. Ich fand es auch immer schräg, obwohl meine Eltern mich viel so auf FKK-Strände früher mitgenommen haben, so als Kind. Aber ich wollte eigentlich immer auch da schon Badehose anhaben. Hab mich da immer, war immer eher ein bisschen verschämt, obwohl ich auch so gesehen habe, ey, wenn alle nackt sind, hat das auch keine sexuelle Komponente mehr. Jedenfalls nicht für mich. Es ist einfach nur normal.
Ja, aber mit 12, ich hatte auch FKK-Erfahrung als Kind, mit 12 ist ja auch eine andere Nummer.
Vielleicht, ja.
Und man ist da einfach viel schneller beschämt. Ich habe jetzt auch gar kein Problem damit, in der Sauna nackt zu sein oder so. Das überhaupt nicht. Ich hatte den härtesten Aufguss meines Lebens vorgestern mit ganz vielen Omas und Opas zwischen Leipzig und Berlin. Da gab es neben diesem Fitness nämlich auch so einen Saunabereich und dann habe ich mich da in den Todesaufguss begeben. Und da merkt ihr auch, das ist ja völlig easy. So. Das ist, für mich ist es nur wirklich, wenn es so ein ganz großes Spektrum an hunderten Menschen ist. Und wie gesagt, Zeit der Smartphones spielt mit rein.
Ja, was ich halt erzählen wollte, ich war vor 3 Jahren schon mal hier und da war so eine Parade. Da hat man sich so angemalt, ne, Bodypainting und so und alle waren komplett nackt. Und es war auch schon der 4. Tag, ne, also schon auch innerlich aufgeweicht. Dachte ich, ach komm, pfeif drauf, jetzt machst du dich auch nackig. Da war ich mit allen, war ich dann nackig im See und dann standen 200 erwachsene Menschen einfach im See und haben einfach gelacht wie die Kinder und haben sich mit Wasser nass gespritzt. Und es war so komplett unschuldig. Und ich dachte so für einen Augenblick, so muss der Garten Eden irgendwie gewesen sein. Ja. Ne? Also wirklich, weil es so kein einziger merkwürdiger Gedanke war. Und es war einfach nur Freude und einfach nur cool. Also voll schön. Eine der ersten Momente, wo ich wirklich dachte, wow, hier ist gerade gar keine Scham mehr so in meinem Geist. Mhm. Es war sehr heilsam auch.
Ja, ich liebe das auch bei meinen Kindern. Wir sind ja dann auch oft nackt unterwegs. Und wenn die Kinder einfach nackt im Garten rumrennen, diese Natürlichkeit sollten wir uns wirklich ein Leben lang bewahren können.
Papi, darf ich nackt sein? Fragt Mayra auch immer, wenn es so warm ist. Wie cool.
Ja, ich finde es auch super. Ist richtig schön. Aber klar, ich verstehe natürlich auch, wenn Eltern sagen, hier sind unsere Grenzen.
Mhm.
Nun denn.
Nun denn.
Zum Thema Ekstase. Glaubst du, dass wir ekstatisch leben können? Und also Thema Drogensucht oder allgemein Zuführung von was auch immer. You name it, also auch Alkohol oder Kaffee oder so. Menschen meinen ja immer, sie müssten, damit sie besonders locker werden oder besonders easy drauf sind, was trinken. So.
Mhm.
Und das stimmt ja eigentlich gar nicht. So. Aber wie siehst du das? Wie kommst du in ekstatische Zustände, von dem gerade eben beschriebenen mal abgesehen, wenn du so unter Menschen bist?
Also ich glaube, und das ist so interessant, dieses ganze Drogending, das ist ja schon ein Trick vom Ego, weil es sagt quasi, hey, du kannst Ekstase haben, aber nimm wenigstens was dafür.
Ja, wenn und zahl den Preis dafür.
Und zahl den Preis dafür natürlich,
weil
genau.
Danach ist ja dann Abfall des Todes auch.
Das, ja, und ganz ehrlich, ich komme, also durch Alkohol, ich trinke ja ab und zu mal irgendwann mal ein Weinchen oder sowas. Ne? Also Ekstase ist das halt bei weitem nicht. Ne? Kiffen ist auch keine Ekstase, es ist einfach was ganz anderes. Aber ich glaube, was halt gewissermaßen fast gefährlich wirkt, ne, auf das Ego, ist, wenn Ekstase von innen kommt. wenn jemand gewissermaßen grundlos ekstatisch ist, weil es deutet ja darauf hin, da ist etwas Großes in dir, das sehr stark wirkt.
Ja.
Und das ist ja letztlich das, was das Ego mit allen, das ist das größte Geheimnis fürs Ego, ja, was das Ego mit allen Mitteln zu verheimlichen sucht. Und so, das steht im Kurs in Wundern ganz lustig beschrieben, da steht, ne, du hast dem Ego halt einen Treueeid geschworen. Die Abmachung war, die Welt ist wirklich und Gott nicht. Ja, das heißt, wenn die Welt auf dich wirkt und dich ekstatisch macht, ist das allgemein akzeptabel. Aber wenn Gott auf dich wirkt und dich ekstatisch macht, dann ist das eine gefährliche Nummer. Und ich denke, je nachdem, wo wir sind, je nachdem, wie tiefgreifend die Treue dem Ego gegenüber halt einfach ist, weil wir keine Inseln sind, fühlen wir uns da halt dementsprechend schüchterner oder aufgeschlossener, einfach Ekstase zu empfinden. So würde ich das jetzt gerade beantworten. Und du?
Das ist sehr gut, ja. Ja, weil mir fällt auf, dass das, was Menschen als Ekstase beschreiben, zum Beispiel die Erfahrung Fußball. So, wenn Leute sich jetzt in der Weltmeisterschaft gemeinsam ekstatisch über irgendwas freuen, ist das ja eher so ein kurzweiliges Vergnügen, aber hat ja nicht wirklich was mit Ekstase zu tun. Unser Freund Stefan Mader hat es so schön umschrieben, dass er quasi dabei ist, wenn Fußballspiele angeschaut werden in Österreich von seiner Familie und sich wundert über die ganze Euphorie, welche ja vielleicht nur bedingt eine ist. Und danach sind aber alle so total leer und erschöpft und nicht mehr wirklich bei sich. Und ich finde, nach einem wirklich ekstatischen Zustand bist du ja danach erfüllter als zuvor. Und in so einem ganz seligen Modus. Und das ist ja, denke ich, ein großer Unterschied.
Da ist so viel Frieden nach diesem ekstatischen Zustand. Ne? Genau. Er ist gewissermaßen das innere Pendant zu einem Orgasmus irgendwie, weil man hinterher so ein wirklich so eine richtige Ruhe im System hat, finde ich. Ne?
Ja. Und es wirkt so schön nach.
Ja.
Und das andere, was Menschen so haben, ist ja dann auch eher mit einer Enttäuschung verknüpft. Was mich an mein schönes Gespräch mit der sächsischen Oma erinnert, da stehe ich. Ihr müsst wissen, wir nehmen jetzt ja vorauf. Wir sind ja quasi noch 2, 3, 4 Wochen vor euch quasi. Und jetzt ist gerade die Weltmeisterschaft zu Ende gewesen. Und ich habe das alles gar nicht mitbekommen. Und ich stehe am Umkleideschrank nach meinem Training und neben mir ist so eine ganz süße...
Kurzer Einwurf, sorry, aber die Weltmeisterschaft ist noch nicht zu Ende. Nur Deutschland ist rausgeflogen gerade.
Okay, schau, da sieht man, wie gut ich im Bilde
bin. So geil.
Ich habe nämlich von dieser ganzen Thematik gar keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass sie stattfindet. Ich hatte einen Videodreh. Wow. Wirklich, ich hatte einen Videodreh von Neugeboren und... Dann waren alle Leute immer während des Drehs, die so, also die Protagonisten, Tänzer, Feuerspucker, waren immer kurz am Handy. Und ich dachte mir, was seid ihr für unkonzentrierte Menschen? Wieso könnt ihr nicht einmal von eurem Handy weggehen? Wir haben hier ein Videodreh, bis ich rausstellte, dass die ein Fußballspiel anschauen. Und dann sag ich, wieso schaut ihr ein Fußballspiel an? Spielt euer, was, ich war in Bayreuth, ich dachte irgendwie Nürnberg spielt oder so. Das, nein, Deutschland spielt. Und dann habe ich erst gecheckt, es ist eine Weltmeisterschaft im Gange. So. Auf jeden Fall frug mich diese Oma dann, also wir hatten so Smalltalk über was auch immer und dann so, na und? Wie fanden Sie das Spiel? Ich so, welches Spiel? Na, Fußball. Ich so, welches Fußballspiel? Und ihr war halt ganz wichtig, dass man es weiß. Und es war eben ein Deutschlandspiel, in dem Deutschland rausflog. Und dann war sie fassungslos, dass ich es nicht weiß. Und dann sagte ich, naja, wissen Sie, es interessiert mich nicht. Und dann wusste sie gar nicht, damit umzugehen. Und dann sagte sie, na, aber ist ja auch okay. Und ich sagte, ja, dann kann man nicht enttäuscht sein. Und dann merkte ich danach erst, wie enttäuscht die Menschen waren. Denn ich hörte Gespräche von anderen Leuten im Saunabereich, wie schlimm das alles für sie war. Und wenn das also der Preis für die Ekstase ist, dass wenn es nicht gelingt, dass man dann so enttäuscht ist, das ist ja auch keine echte Ekstase.
Das ist halt so ein bisschen dieses merkwürdige Angebot, dass wir immer wieder eingehen. Ne, im Ego hat alles seinen Preis. Im Himmel hat gar nichts einen Preis. Ne? Es ist einfach nur, es mehrt sich und mehrt sich und mehrt sich in alle Unendlichkeit. Und in der Idee von der dualen Welt hat man irgendwie immer das Gefühl, als müsse man hinterher die Quittung bezahlen, was komischerweise auch zu einer Riesenangst vor Gott zum Beispiel geführt hat. Denn ne, das ultimativ tolle Erlebnis kostet dann auch offenbar das ultimative Opfer. Deswegen denken die meisten, sie müssten erstmal sterben. Ja, das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist total, total abgefahren.
Wo es mir noch schwer fällt, ist beispielsweise, wenn ich von Menschen umgeben bin, die betrunken sind. Und die ja dann in ihrem Film der Ekstase, nennen wir es jetzt mal so, in ihrem Film der Ekstase sind. Und ich kann dann schon so tun, als sei es jetzt auch voll witzig. So. Aber ehrlich gesagt ist es auf Dauer eher ein konstantes Versuchen, da einzusteigen, weil Betrunkene ja doch auch eine eigene Schwingung haben, das ist ein eigener Vibe. Und ich finde, da, also es wäre noch so ein Ziel, da in einer wirklich realistischen, authentischen Ekstase zu sein, wenn alle betrunken sind um dich herum und da wirklich den Spaß des Lebens zu haben. Es gibt ja diese, ich kann auch ohne Alkohol. Wenn ich in meinem Umfeld bin, ja, aber wenn ich quasi nur von Betrunkenen umgeben bin, stell dir vor, du stehst beim Oktoberfest oder im Ballermann, weiß ich nicht, ob ich da bin. Da muss ich wohl noch einen wegmeditieren vorher, bis ich das
so hinbekomme. Kann ich total gut verstehen. Aber es ist, liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass man etwas sieht, dem man nicht gänzlich urteilsfrei gegenübersteht.
Mag sein.
Ich habe da mal eine schöne Geschichte zu erlebt. Und zwar habe ich noch Theologie studiert. Und hatte im Hebräischkurs oder im Altgriechischkurs irgendwie so, hatte ich einen Sitznachbarn, der hatte so irgendwie den schrägsten Humor aller Zeiten. Der hat ständig irgendwelche Witze gemacht und ich fand den so blöd. Ich fand diesen Humor so dämlich. Ich habe mich regelrecht gedrückt vor seiner Nähe, weil ich dachte, scheiße, jetzt erzählt er. Ja, und so Kindergartenhumor auch so, ne, so irgendwie was, ich weiß nicht, ich habe es gar nicht gefühlt. Und dann, damals habe ich gerade Jesus kennengelernt und sagte, Mann, Jesus, Mann, Jesus, was mache ich denn mit diesem Typ? Und der so, ja, du, der Humor ist ja da, du willst ihn einfach nur nicht sehen. Und ich dachte so, ach, verflixt noch eins, es ist echt alles einfach mein Urteil drüber. Yeah. Und dann habe ich einfach so sein Lachen gefühlt, weißt du, einfach den energetischen Vorgang des Humors und des Witzes. Und wenn ich ganz ausgeblendet habe, dass ich diesen Typen eigentlich blöd finde, dann war es total witzig, ne? Weil dann hat einer in meiner Nähe gelacht. Der Humor war im Geist, ich konnte mitschwingen und ich wusste gar nicht, über was der Witz jetzt war, was der Inhalt war. Aber es interessiert ja auch keine Sau, wenn man einfach in der Energie mitschwingen kann.
So ist Mario Barth erfolgreich geworden.
Liebe zu dir, Mario. Liebe. Ich muss ja zu meiner Scham gestehen, ich habe mir den echt früher viel angehört, ne?
Ja.
Viel.
Ja, wenn du dich nur auf die Energie einlässt, geht's.
Ja.
Nein, wir wollen auch da urteilsfrei weitergehen. Aber ich habe was Schönes gepostet zum Thema Erfolg. Das wollte ich noch gerne mit dir teilen. Mhm, ich weiß nicht, hast du das gesehen auf Insta?
Nee, ich checke ja selten Insta.
Okay,
ja.
Da habe ich nämlich drüber gesprochen, dass wenn man die Zahlen betrachtet, gelte ich eigentlich nicht als so erfolgreicher Künstler. Also klar, wenn man jetzt so gerade anfängt und meine Zahlen sieht, denkt man sich, wow, schon. Aber im Verhältnis zu anderen erfolgreicheren Musikern würde man sagen, das ist eine ganz kleine Nummer. Also gar nicht erfolgreich. Also was die Streams angeht, die Followerzahlen oder auch die Konzertbesucher. So, das ist jetzt eigentlich nicht so erfolgreich, aber ich fühle mich so erfolgreich in meinem Leben. Ich habe eine Frau, die ich über alles liebe. Ich kann selbst bestimmen, wann ich wie was mache. Ich habe zwei Kinder, die gesund sind. Vor allem, ich habe eine Crew gerade jetzt in Berlin und Leipzig. Wir sind auf Tour. Wir lachen uns kaputt. Wir haben das Feeling von einer Klassenabschlussfahrt mit geliebten Menschen. Wir essen toll. Wir weinen. Wir inspirieren uns. Wir freuen uns. Mm. Wir begegnen uns. Wir haben Verbundenheit. Wir haben Tiefe. Wir haben, egal wie viele Menschen kommen, wir bauen dieses wunderschöne Bühnenbild immer wieder auf und freuen uns, auch wenn da nur 100 Leute kommen, bauen wir da 2,5 Stunden lang auf der Bühne Sachen auf und dann ab und haben diese Songs, die so tief berühren und ich fühle mich so, so erfolgreich und das führt zu dem Punkt, du definierst deinen Erfolg selbst. Wenn man jetzt nämlich meine Zahlen anschaut und das Ranking im Vergleich mit anderen Musikern betrachten würde, würde man ja sagen, das ist nicht erfolgreich oder es geht noch viel mehr um Erfolg.
Ja, wobei sogar das Quatsch ist, denn 99% aller Künstler auf der Welt wünscht sich nichts sehnlicher, als von ihrer Kunst überhaupt leben zu können.
Ja.
Und diesen Punkt hast du schon längst überschritten, ne? Da denkst du gar nicht mehr hin zurück.
Ja, aber du weißt, was ich meine, in der heutigen Zeit, wenn man so überlegt, was ist ein erfolgreicher Song, okay, der hätte mindestens 1 Million Streams oder so.
Mhm.
Und darauf bezogen, es ist doch spannend, dass ich selbst das Gefühl habe, dass ich überaus erfolgreich bin und gar nicht auf Zahlen bezogen.
Mhm.
Wenn man aber auf die Zahlen schaut, würde man denken, dass wir es nicht sind. Und ich will damit einfach Menschen inspirieren und dich einladen, auch wie du das siehst, weil viele glauben ja manchmal, sie seien noch nicht erfolgreich und sind dann in diesem Trugschluss, wenn ich das erreicht habe, diesen Erfolg habe, dann bin ich glücklich.
Mhm.
Und vielleicht stimmt es ja gar nicht.
Ich finde es ganz ulkig, so das Wörtchen Erfolg. Ich erlebe das ja mit dir so ganz spannend, dass ich hier in der zweiten Reihe stehen darf. Und für mich ist das sehr angenehm, in der zweiten Reihe zu stehen. Ne? Mitunter, auch weil ich mich vor vielen Begegnungen mitunter drücken kann.
In der zweiten Reihe zu stehen, ist für dich unwahrscheinlich bequem.
Ja, unwahrscheinlich bequem. Also ich habe nichts gegen die erste Reihe, das weißt du auch. Da werde ich auch nicht zur Genüge mit aufgezogen, das ein oder andere Mal. Aber die zweite Reihe ist auch wirklich, wirklich nett. Und ich merke aber natürlich, dass das, wir haben eine Stimme im Geist, die vergleicht. Ne? Und mich motiviert die Stimme immer dann wieder, so ein bisschen ins Schaffen zu kommen und zu denken, schau mal, kannst du auch irgendwann in der ersten Reihe stehen. Aber gleichzeitig merke ich es, also wie glücklich macht es mich genau? Wenn ich jetzt an unsere Erfahrung der Ekstase denke, denke ich mir, Alter, was für ein blöder Gedanke, Mann. Ja. Weg, ballere rein, Ekstase, ballere die Wirbelsäule, denn... besser kann ich es eh nicht haben, egal wie erfolgreich ich bin.
Ja.
Und ich stehe ja auch gerade so an dem Punkt, ich habe ja jetzt einen Geschäftsführer, der sehr bestrebt ist, aus der Marke Frank Hamm etwas zu machen.
Also ich bin es nicht übrigens.
Nein, genau. Aber du hast ihn neulich kennengelernt, ja. Den wunderbaren Jens.
Eine Legende.
Legende. Und Jens in seiner Funktion als Manager hat natürlich die Idee, aus der Marke Frank Hamm etwas zu machen. Ich muss so für mich gestehen, und es ist vor allem im letzten Jahr bei mir besonders stark geworden, dass ich diesen Antrieb nicht mehr wirklich teilen kann. Dass ich nur noch das machen will, was wirklich geführt ist, was sein soll, wo ich den Eindruck habe, da führt ein natürlicher Flow, führt mich automatisch dahin. Weil es so leicht zu durchschauen ist irgendwie, ne? Dass diese Sehnsucht nach Erfolg am Ende mit absoluten leeren Händen so dasteht.
Ja.
Genau. Und das zu lieben, was ist. Ich gebe im Moment Seminare mit 20 bis 30 Teilnehmern, so normalerweise. Und es ist so, so wunderschön jedes Mal. Ich denke mir immer, was für ein Geschenk, für ein Geschenk. Ne? Und dann denke ich an 100 Teilnehmer und denke mir, ja, könnte auch nett sein. Aber was weiß ich schon, bei 20 Teilnehmern kenne ich den Namen von jedem, habe mit jedem einen kleinen Schnack, mit jedem einen besonderen Moment. Und es ist einfach mega nice. Keine Ahnung, was weiß ich schon. Ich emanzipiere mich Schritt für Schritt von dieser Stimme, die fordert.
Du, wir hatten es gerade in Berlin auch. Der Maike hat mich nämlich gefragt, der ist gewohnt, der kennt Leute von Seed und so und ist halt gewohnt, bei großen Konzerten auch hinter der Bühne zu sein. Und er frug mich dann, wie es für mich denn ist, weil es war so ein bisschen ein Misserfolg, wenn man so will eben. Also in Anführungsstrichen, da waren 150 Menschen und da passen halt 1000 rein. Und jetzt ist halt so, mit 150 Menschen ist ja diese Hallenmiete auch noch nicht wirklich bezahlt. Und dann frug er mich, wie geht's dir denn jetzt? Und ich verstand die Frage, ich meinte, mir geht's super, was los, ja voll schön. Und er sagte, nee, aber ich meine jetzt mit den Besucherzahlen. Ich so, hey, es wird ein wunderschönes Konzert, ich habe richtig große Freude. Und ich merkte, dass es mich wirklich gar nicht tangiert und er hat das sehr bewundert. Und ich merkte, das ist ja die wahre Freiheit, wenn dir das tatsächlich echt egal sein kann. Und wie du sagst, das ist ja alles in seinem Rhythmus richtig. Wir haben vorhin eine Band getroffen, die nach mir spielt heute. Und diese Band hat dann, also einer der Bandmitglieder hat gesagt, haha, wie cool, dass wir jetzt nach dir spielen dürfen. Also es hat ihn gefreut, dass sie quasi den Slot hinter mir bekommen, dass man quasi, also dass sie so diesen Main Act Slot haben. Und ich bin einfach voll froh, dass ich früher ins Bett gehen kann. Und zwar wirklich.
Wie, ich mache doch keine Vorgruppe für euch, sag mal, ich bin Seom.
Und es ist so schön, wie du es halt bewerten magst.
Ja,
also,
ja,
ob
ja,
du jetzt
ja,
in
ja.
dein Ego getriggert bist oder ob du einfach sagst, hey, wie schön, dass ich einfach früher schlafen gehen kann nach dem Konzert, was das mir sehr ist, viel wert ist.
Das ist, ja, ist wirklich ein Geschenk.
Und was ist da Erfolg?
So, ja,
das ist echt schön.
Ja, ja.
Und ich finde diese ganzen, ich sag jetzt mal diese Dieter Lange Tipps, weil ich hörte es von ihm in so Werbetrailern ganz oft, Erfolg ist das, was folgt, wenn huhuhuhu. Aber es ist halt wirklich, wow. Es ist halt wirklich so, gell? Wenn du in dir annimmst, dass du glücklich bist, dass du dich entspannst, dass du ohne einen äußeren Effekt die Ekstase spürst, dann folgt etwas tatsächlich, so plakativ es klingen mag, weil dann kommen die Dinge halt tatsächlich in einer Leichtigkeit. Dann kommen die Ideen, dann fügen sich die Dinge. Was sich in den letzten Monaten gefügt hat, Frankie, wir haben so oft davon gesprochen. So. Ich habe jetzt gefühlt das perfekte Videografenteam mit der Alina und mit dem Nino. Wir machen schönere Songs als je zuvor. Hier fliegt etwas durch die Harde, aber auch das ist okay, das darf sein.
Oh, das ist ein kleiner Marienkäfer.
Oh, wie süß.
Ja.
Und all diese Dinge fügten sich ja ohne wirkliche äußere Bewegungen, die kamen einfach, diese Menschen.
Mhm. Ja. Ich habe dazu, mag was teilen. Ich habe ich nehme im Moment einen Podcast zum Handbuch für Lehrer im Kurs in Wundern auf. Habe ich noch nie gemacht und ist auch noch nie so intensiv gelesen. Da stehen viele spannende Sachen drin und ich will gerade die ein oder andere teilen. Zum Beispiel sagt es da, dass hier keine Begegnung zufällig ist. Und ich meine, das hat man vielleicht schon mal gelesen, aber einfach zu merken, es sind alles verabredete, geplante Begegnungen, die wir so haben, ne? Mit deinen Videografen, mit den Ereignissen, die wir dann alle gemeinsam erleben, die alle letztlich dazu da sind, um uns daran zu erinnern, dass wir Liebe sind, dass wir unschuldig sind, dass wir Freude sind, dass wir ebenbürtig sind. Und Lehrer sein beginnt nach dem Kurs in Wundern mit dem Moment, als wenn du zum ersten Mal entscheidest, dass es nicht nur um dich geht. Und da habe ich ein wunderschönes Gleichnis von Sadhguru zu gerade gehört. Es hat mich wirklich weggepustet. Der hat gesagt, pass auf, im Kosmos ist unser Sonnensystem ein ziemlich kleiner Fleck. Ja, und auf diesem ziemlich kleinen Fleck ist die Erde ein wirklich sehr kleiner Fleck. Und auf diesem wirklich sehr kleinen Fleck auf der Erde ist die Stadt, in der du lebst, ein unfassbar kleiner Fleck. So, und wenn du jetzt glaubst, in diesem unfassbar kleinen Fleck eine große Nummer zu sein, dann hast du ein ernsthaftes Problem.
Sadhguru King.
Geiler Typ, so ein geiler Typ. Und ich merkte so, ne, das ist so die Essenz, ne, wenn ich merke, dass es nicht nur um mich geht, dass ich immer mehr so lerne, dass nur geteilte Freude echte Freude ist.
Ja.
Dass Üben und Erwachen ein Gemeinschaftsprojekt ist, das führt mich zur Einheit wieder hin. Und ich kenne so diesen Rückzugs-Eremiten-Impuls, ich meditiere, ich bin ekstatisch, du nicht. Und das ist eine Sackgasse, die führt nirgendwo hin.
Ja.
Genau, und hier drin zu merken, wow, in unserem kleinen Spiel, was wir hier aufführen, ne, von du bist Patrick und ich bin Frank und wir haben scheinbar unterschiedliche Wege, ging es nie um Patrick und Frank, sondern um das, wie glücklich wir durch Beziehung einfach werden können wieder.
Und durch das Geben.
Ja, ja, und das finde ich sensationell. Und ein echter Lehrer ist jemand, der das lebt, egal in welcher Form.
Ja.
Und da bist du einfach auch ein großes Vorbild für mich, ne? Weil du immer von den Beziehungen schwärmst, die du gerade hast.
Mhm.
Das ist ja wirklich so. Es gibt keinen Podcast, wo du nicht von irgendeiner Beziehung schwärmst, die dich sehr glücklich gemacht hat, von einer Begegnung. Und das, ja, das finde ich unglaublich schön. Danke dafür.
Danke.
Ja.
Ich merke eine Übung, die mir Johanna ganz oft schon gezeigt hat, die Fülle zu öffnen in sich für das Geben, lässt sich ganz leicht üben. Und zwar immer, wenn du vor der Entscheidung stehst, mache ich dieses oder jenes, also gebe ich etwas oder behalte ich, dann einfach mal zu spüren, wie fühlt sich das eine an im Herzen, im Innersten und wie fühlt sich das andere an. Und danach dann zu entscheiden, egal was der Kopf sagt. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben diese Tickets ja verschenkt bei unseren Konzerten für Menschen, die kein Geld haben und so. Und dann war unser Festival jetzt. So, das Festival kostet mich halt irgendwie, weiß ich nicht, 25.000, 30.000 Euro. Und dann war irgendwie mit den Verkaufszahlen noch nicht ganz klar, geht sich das aus oder nicht und so, weil ich muss ja alles bezahlen. Und dann habe ich zu meiner Crew gesagt, in diesem Fall verschenken wir keine Tickets. Weil dieses kostet 111 Euro oder 110, ich weiß gar nicht. Und das ist einfach zu viel, so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nachdem ein paar Anfragen kommen, das fühlt sich so begrenzt an, da ein Nein zu senden, das möchte ich nicht. Und dann habe ich mich umentschieden und habe gesagt, nee, wir machen jetzt die Tore auf. Wer kein Geld hat und kommen will, der darf gratis rein.
Na schön.
Ja, und wow. Das hat sich so gut angefühlt. Und ich kann es von Herzen empfehlen, diese Weite, diese Bereitschaft zu vertrauen im Herzen und auch dieses Vertrauen in die Kraft des Himmels, dass wir getragen sind, dass wir versorgt sind, dass die Fülle des Universums uns zusteht. Egal welchen Kanal wir öffnen, das Universum wird drei weitere öffnen, wo es zuströmen wird. Das fühlt sich so schön an und das kann ich jedem empfehlen auf seiner Ebene. Probier es einfach aus. So. Ich habe in Berlin ganz viel Geld, es war gar nicht so viel Geld, es waren mehrere 10 oder 20 Euro Scheine, an Obdachlose verschenkt. Und auch da, ich dachte mir, schau mal, hier ist so viel Not in dieser Stadt. So viele Leute stehen am Straßenrand und fragen um Geld und wir wissen ja nicht, was deren Geschichte ist. Und der Verstand sagt dann ja auch, ja, aber wer weiß, vielleicht zocken die dich gerade voll ab. Ja, hey, die würden nicht bei 40 Grad am Straßenrand stehen, wenn es denen super gut gehen würde. So was juckt mich der Zwanni gerade, so auf mein Leben bezogen. Und jedes Mal, wenn ich diesen Zwanni gegeben habe, haben die Augen von den Menschen so geleuchtet. Und diese Kraft des Gebens, ich kann davon wirklich, ich könnte das stundenlang erzählen, diese Kraft des Gebens ist so schön. Man muss es ausprobieren, weil wenn wir klein sind, wenn wir festhalten, wenn wir horten und wenn wir aufpassen wollen, ziehen wir genau das an. Dann ziehen wir Mangel an und dann wird alles klein und eng und begrenzt. Und wenn wir aufmachen, wird alles weit und warm und frei. Mir hat letztens eine Frau, liebe Grüße, wenn du das hörst, einfach 1.000 Euro gespendet. Einfach so für geschenkte Tickets. Er hat gesagt, ich schenke dir jetzt 1.000 Euro, damit ihr Tickets verschenken könnt. Wie cool ist das? So, das Universum sagt einfach, hier, bitteschön. Wenn du einen Beweis gesucht hast, hier ist er.
Ja.
Also gebt.
Gebt aus vollem Herzen.
Ja.
Ja. Ich habe noch eine Frage an dich.
Oh, gut.
Ich habe noch eine Frage an dich. Pass auf. Wir haben uns ja schon häufiger unterhalten über diesen Punkt zwischen das, was passiert, passiert, weil es passieren soll, weil es gewissermaßen geplant ist, oder das, was passiert, passiert, weil wir es manifestiert haben. Ja, und ich weiß, das letzte Mal hast du dich da vor der Debatte ein bisschen gedrückt. Jetzt habe ich eine Idee, denn du hast ja, was Manifestation angeht, ein recht konkretes Ziel mit wie viel Konzertbesucher kommen, wie große Hallen spielst du, wie werden deine Konzerte in Zukunft aussehen. Na, jetzt ist es ja im Moment so, dass, wie du selber gesagt hast, die Konzerte nicht so wie visualisiert voll sind, aber trotzdem wunderschön. Ne? Es fehlt überhaupt nichts, aber in Erwartung dieser großen Konzerte hast du halt immer recht große Locations gebucht.
Mhm. Weil wir zwei ja im Vorfeld buchen.
Genau, ja, ja. Also ne, das ist halt so das Ding. Und gerade, das würde ja jeder Manifestationscoach würde sagen, ey, glaub an deine Größe, buche Riesenhallen, ne, auch wenn es 15.000 Euro kostet pro Halle, pro Abend. Keine Ahnung, mach das mal. Mhm. Und dann habe ich mich kurz gefragt, ob einem so eine Visualisierung nicht auch im Weg stehen kann, wirklich zu fühlen, was dran ist.
Mhm. Schöne Frage. Mhm. Ja, und genau das Thema, als hätten wir vorher drüber gesprochen, Frankie, krass. Genau das Thema hat mich gerade wochenlang beschäftigt.
Ach was? Mhm. Witzig, weil wir haben gar nicht drüber gesprochen.
Gar nicht drüber, genau. Und ich habe wochenlang in mir selbst gesucht nach der Lösung. Mhm. Weil ich merkte, wenn ich visualisiere, oder ich visualisierte ja auch in der Vergangenheit, nicht konstant, aber doch oft, und ich sehe aber nicht das Ergebnis, dann bekomme ich ja mehr oder weniger einen Gegenbeweis. Und dieser Gegenbeweis kann ja wie so ein Sabotage-Move werden. Also man hat das Gefühl, man sieht das Gegenteil, also hat man keinen Beweis erbracht für seine erfolgreiche Manifestation. Mhm. Und wenn man sich darauf fokussiert, dann manifestiert man eigentlich den Mangel. Weil man denkt sich ja unterbewusst, aha, es funktioniert nicht, also geht es jetzt bergab. So. Mhm. Also frug ich mich, was ist denn jetzt eigentlich das Wichtige? Du musst immer noch grinsen, wenn ich flug sage.
Ja, du benutzt es auch wirklich inflationär gerade.
Nur hier. Nur für uns. Und jeder, der zuhört und sich denkt, was macht ihr da? Hört die ersten zwei Folgen an. Ich kam drauf, dass es nicht um die äußere Erscheinung geht. Und dass dieser Versuch, die äußere Erscheinung zu beeinflussen, wahrscheinlich viel zu klein und zu kurz gedacht ist. Und in meinem Fall ist es die äußere Erscheinung, die volle Halle. So. Und jetzt kann jeder, der zuhört, sich überlegen, was seine äußere Erscheinung ist. Hinter dieser äußeren Erscheinung als eigentliche Ursache steht aber was anderes. Und dann musste ich nur dahinter kommen, was ist das, was eigentlich die Ursache ist, was die vollen Hallen bewirken wird. Und es sind in dem Fall natürlich Menschen, die von der Musik berührt sind. Ganz viele Herzen, die sich öffnen, die sich in Freude, in Mitgefühl, in Berührtheit mit dieser Musik verbinden und das genießen, die es an andere Menschen schicken, damit die Kraft dieser Musik sich verteilt und diese Blüte sich entfaltet. Also ist meine Affirmation und meine Vorstellung jetzt nicht mehr, dass eine Halle mit 5000 Leuten voll ist, sondern dass diese Vision die Menschen anzieht, die von ihr angezogen werden möchten.
Hey, yay, voll schön, voll schön.
Und so stelle ich mir täglich vor, bei dem neuen Song zum Beispiel, Liebe, was ist, wie ganz viele Menschen diesen Song entdecken und sich einfach auf ihren Weg fokussieren und in Freude und in einem inneren Mitgefühl mit sich selbst vertrauen lernen, dass alles, was geschieht, für sie geschieht und richtig ist. Und dass dieser Song ein Soundtrack dazu sein darf und die schicken es anderen Menschen. Und diese Vorstellung zu manifestieren fühlt sich so schön an, weil sie führt mich auch wieder mehr in die Rolle des Dienenden, des Gebenden.
Total. Und ich meine, es kann halt auch so behilflich sein, ne? Wenn du so einfach dieses Ziel von wie viel muss es sein, aus deinem Geist raus hast, kannst du viel mehr reinfühlen in, welche Location fühlt sich zum Beispiel gerade total richtig an, genau, für mein Konzert. Und dann ist es vielleicht mal eine 200er Halle.
Ganz genau.
Und mega nice.
Ja.
Ne?
Ja. Oder in welcher Stadt will ich jetzt gerade nicht mehr spielen?
Genau.
Wir sprachen darüber, nur weil manche Menschen sagen, du musst in dieser Stadt spielen, weil es die große Stadt ist und ich fühle es aber nicht. Nehme ich es jetzt einfach nicht mehr rein in den Tourplan, was völlig okay ist, weil ich es einfach nicht fühle.
Maximal, ja. Ja. Ja, das ist wirklich so, ja.
Und für jeden, der jetzt zuhört, überleg dir vielleicht einfach, was ist die Ursache für die Wirkung dessen, was du da draußen sehen willst und dann betrachte es auf Ebene des Dienenden, des Gebenden. Weil daraus entsteht, glaube ich, was noch viel Größeres als wir selbst.
Witzig,
und ja. Und seit ich das visualisiere und einfach auch so diese, ich habe diesen einfachen Satz, meine Vision zieht Menschen an, das ist einfach total schön. Und interessanterweise habe ich mir dann die Zahlen, die Klicks von Liebe, was ist, angeschaut. Ich meine, jetzt hören die Menschen das wahrscheinlich drei Wochen später. Und normalerweise stoppen unsere YouTube-Aufrufzahlen, weil die Algorithmen sich verändert haben, so ungefähr bei 5.000, 6.000 im Moment. Und dann sah ich so 5.000, einen Tag später 6.000, 7.000, 10.000, 11.000, 12.000. Jetzt war so bei 16.000, 17.000.
Na schön, guck.
Und ja, ich merkte eben so dieses Gefühl allein, nicht, ich brauche diese Klicks, weil dann bin ich erfolgreich, sondern wow, wie viele Menschen sind gerade berührt? Wie viele neue Hörer und Hörerinnen gibt es jetzt für diesen Song? Und zwar nicht für die Klicks, sondern nur für das Ergebnis der inneren Erfüllung.
So. Mhm.
Und das ist schön, weil dann weiß ich auch, wenn was nicht so geklickt ist, dann brauchen die Menschen das Thema vielleicht gerade nicht und dann ist es auch was Feines.
Also jetzt mal ganz radikal zusammengefasst mit einem Satz, scheiß auf die Form.
Ja.
Und das ist echt, ich sage das in dieser Klarheit, weil ich kenne das so aus meiner Idee von, ich visualisiere, dass ich total formfanatisch bin mitunter, ne? Dass ich denke, die Form soll es bitte haben. Mhm. So, egal, ob es um Partnerin, um Erfolg, um was auch immer geht, dass ich immer die Idee habe, mit der Form fängt alles an und der Inhalt ist ja dann gut und schön. Aber ich glaube echt, auf die Form haben wir keinen Einfluss. Es passiert in Form das, was halt passiert.
Aber was?
Aber auf den Inhalt haben wir, glaube ich, den maximalen Einfluss.
Aber was würdest du jetzt dem lieben Jens empfehlen? Der Jens, der dich ja managt, muss ja auf die Form gucken.
Also ich glaube, dass wir erstmal, und das ist ja vielleicht interessant, dass ich das an dieser Stelle erst zu ihm sage oder in dieser Klarheit, dass wir in erster Linie zusammen sind zum Vergeben, weil wir beide zum Heilen sind. Wir haben uns so das Setting, ne? Das Setting ist Künstler in Anführungszeichen, Manager. So, und an der Oberfläche, wenn ich daran glaube, gibt es so eine Idee von Fehlschlag, von enttäuschten Erwartungen, von was machen wir hier eigentlich? Und auf einer tieferen Ebene merke ich, ich bin vor allem hier, um dich von allen Bildern zu befreien, um dich an mich selbst zu erinnern, um in Heiterkeit und Freude anzuerkennen, dass der Plan, den wir hier erleben, bereits geschrieben ist. Ich bin hier, um dich wundervoll zu finden. Und einfach, ja, einfach jenseits von Form zu merken, wir sind zur Heilung verabredet.
Und warum ist er da?
Dazu, genau wegen dem Gleichen, oder?
Wolltest du nochmal hören.
Genau. Also absolut. Ne, es ist ganz schön, dass auch ich in dem Prozess von Mir wird es immer gleichgültiger, ne? Diese Idee von Marke Frank Hamm und bla bla bla, natürlich auch das Angebot einer Projektionsfläche bekomme und es so verurteilen kann, von wegen, Alter, hast du den Kurs in Wundern überhaupt gelesen? Und auch zu merken, ey, es ist so ein Quatsch, Mann, es ist so ein Quatsch, es ist ein selbstgemachtes Urteil, was einfach bezeugt, dass da Ängste im Geist sind. Und ich habe jedes Mal, wenn ich den Jens mit dem Heiligen Geist angucke, sehe ich so eine Größe, so eine Großzügigkeit, so ein liebevolles Herz und einfach so eine Bereitschaft, sich selber zu geben, dass ich immer ganz berührt bin und denke, wow, wie konnte ich dich jemals so falsch sehen? Und ich merke, das ist der Grund, aus dem wir zusammen sind. Genau, ja. Das. Ja. Ja.
An der Stelle müssen wir jetzt noch in den letzten Minuten über die großartige Selina sprechen, Frank.
Oh.
Oh mein Gott. Wie cool ist Selina, bitte?
Selina ist einfach der Hammer. Selina ist. Und der Witz ist, man hat es einfach gesehen. Vom ersten Augenblick
an. Es war so klar.
Wussten wir, dass Selina in unser Team einfach reinpasst, wie. Also, als wäre sie dafür geschaffen eigentlich.
Ich habe diese Frau gesehen und noch nicht mal mit ihr gesprochen bei unserem Seminar. Ich hatte dieses klare Gefühl, die muss mit uns mit. Und das war wirklich crazy, wenn man so überlegt, ohne ein Wort gewechselt zu haben. Und dann, ja, wir haben mir die Geschichte, glaube ich, erzählt. Dann habe ich das einfach so gesagt und jetzt ist sie dabei. Und es ist so lustig. Also wirklich, wir haben so viel gelacht auf Tour. Sie macht den Job so unfassbar gut, aber vor allem Sie passt einfach vom Vibe her so exakt zu uns. Man kann mit ihr weinen, man kann sich wirklich, man kann sich krumm lachen mit ihr. Mhm. Wir haben jetzt schon so 5 Insider-Jokes nach 3 Tagen. Du liebst ja auch meine Lache. Und dann sagt sie auf einmal, läuft so neben mir, kennst du das Lachmotorrad und macht so eine Gashandbewegung. Und ich stehe in Neukölln mitten auf dem Kiez, um uns rum so türkische Cafés mit so ernsten Adabern und ich brech zusammen vor Lachen neben dieser Frau, die war so witzig. Und die hat mir eine Sache gezeigt, die ich so cool fand, sie nannte das liebevoll die Business.
Ja. Weggepiepst.
Genau. Und wenn sie diese Business aktiviert, dann hat sie einfach einen straighten, liebevollen, aber doch sehr fordernden Ton und den packte sie einmal aus. Wir haben Bowls gekauft fürs Essen, also damit wir nach dem Konzert in Leipzig was essen können. Die standen aber zu lange in der Sonne, es hatte 40 Grad und dann waren die am Abend leider nicht mehr genießbar und also die waren einfach ganz gammelig und man roch, wenn man die isst, geht es einem gar nicht mehr gut. Und dann war halt nach 12 in der Nacht und wir mussten quasi irgendwie was zu essen besorgen und dann rief sie bei einem Pizzaservice an und dann sagt dieser Typ so, ja, dauert 40 Minuten und sie auf so eine ganz coole Art, geht es auch schneller? Das wäre super cool. Einfach, und ich dachte mir, ich habe das noch nie gefragt. Geht es auch schneller? Und dann er so, ja, geht auch schneller.
Also wenn du noch eine Managerin brauchst, ich glaube, Selina...
Ich habe es ihr mehrfach schon gesagt, wenn sie... Sie ist ja ganz tolle Raumdesignerin. Wenn du also Raumgestaltung, Raumdesign brauchst, dann folge Selina auf meinem Kanal. Ist sie verlinkt hier und da. Aber ich fand das so faszinierend, wie cool man das managen kann. Ein anderes Beispiel war, wir waren in Neukölln. Neukölln ist ja so ein bisschen Problembezirk in Berlin, sage ich mal. Und wir hatten dann ein Hotel, bei dem die Tiefgarage unter 1,90 war. Das heißt, da konnten wir mit dem Bus nicht reinfahren. Und in unserem Bus waren halt die Bareinnahmen von 2 Konzerten plus Lampen und Mikrofone für 15.000 Euro und einfach sehr, sehr viel Stuff. Und wir mussten diesen Bus dann auf so einen ganz komischen, räudigen Parkplatz stellen, wo wir uns halt nicht so ganz sicher waren, wie ist das in so einer Gegend. Keine Ahnung, es wirkte auf jeden Fall nicht so einladend. Und ich muss dazu sagen, ein Freund von mir, der Matera, mit dem wir auf Tour waren, der war mit uns vor 2 Jahren in Berlin und der wurde sein Auto aufgeknackt und rausgeräumt. Deswegen war ich da irgendwie so ein bisschen geprägt. Und sie spaziert in dieses Hotel und sagt zu denen einfach, ja, ob das vielleicht möglich wäre, dass wir einfach mit dem Bus direkt vor der Tür stehen. Da stehen eigentlich so Elektrofahrzeuge vom Hotel, die sie selber benutzen, damit sie Shuttle-Service machen können. Und die sind dann so eingezäunt mit so kleinen Pylonen. Mhm. Und sie meinte, das wäre doch super, wenn wir da stehen. Und ich denke mir so, auf gar keinen Fall. Das erlauben die nie im Leben. Und sie kommt so raus und packt so die Pylonen um mein Auto rum. Die haben ja gesagt. Weil sie es einfach auf so eine frische Art macht. Wie mein beschwichtigendes Polizei-Ich hat sie dieses Business-Ich, mit dem sie Menschen überzeugen kann, auf so eine ganz charmante, süße Art, aber auch mit einer Klarheit.
Ja, also ich glaube halt auch, ne, es ist so diese Mischung aus Kraft und Liebenswürdigkeit, ja, die gleichermaßen einschüchtert und wieder entwaffnet, ne, ja, so zur gleichen Zeit. Das ist echt, das ist eine seltene Fähigkeit.
Ja.
Und echt grandios. Nice.
Ja, ich bin wirklich ganz, ganz erstaunt gewesen. Und so cool, dass das Leben uns das halt auch wieder gezeigt hat. Folgt einem Impuls, sprich einen Menschen an, auch wenn du es gar nicht begründen kannst. Ich konnte es ja vor mir selbst nicht mal begründen. Es hat sich so richtig angefühlt und zugleich so falsch, weil es wirkte so strange, ohne jemanden wirklich zu kennen, diese Einladung auszusprechen. Und ich bin so dankbar, dass ich es gemacht habe und dass Selina jetzt bei uns in der Crew ist. Und es war einfach wie bestimmt. So. Deswegen mein Impuls da draußen, wenn du spürst, dass was richtig ist, folg einfach diesem Gefühl, auch wenn du es nicht erklären kannst.
Glückwunsch. Kann man nicht anders sagen. Ne? Mhm. Glückwunsch, wenn du diesem Impuls einfach folgst für einen Augenblick.
Ja.
So lustig. Ne? So eine der ersten Sachen, die ich zu Miri gesagt habe, als wir uns noch gar nicht kannten, war, willst du bei mir einziehen?
Dann hast du ihr Papier in den Kopf geworfen, als sie gesagt hat, da muss ich nochmal drüber nachdenken.
Naja, das ist jetzt sehr, sehr, sehr unedel zusammengekürzt, würde ich sagen.
Aber auch sehr süß. Ich stelle es mir vor, ihr liegt irgendwie im Wald lang und sie sagte, sie ist noch im Prozess und du hast sie mit Papier beworfen.
Ja, genau. Und das war echt, also so direkt bin ich auch noch nie einem inneren Impuls gefolgt, der sich einfach richtig angefühlt hat. Mhm. Und jetzt merke ich aber auch, das hat uns auf eine direkte Art so konkret und auch mit Schwerpunkt auf unser geistiges Lernen so zusammengeführt. Das ist so abgefahren, das ist so cool. Mhm. Es ist so cool. Ich bin irgendwie noch mit niemandem an meiner Seite irgendwie so tief an Dinge rangekommen. Und ja, keine Ahnung, ob das passiert wäre, wenn ich sie nicht so beherzt angesprochen hätte in dem Moment.
Ja. Go for it.
Voll nice. Voll nice. Ey, so eine Liebe an Selina und an Miri.
Ja.
Und an die Menschen, an die Beziehungen, die uns hier aufzeigen, was wirklich wichtig ist.
An all die wundervollen Menschen. Mhm. Auch an Stefan, mit dem hatte ich auch so schöne Gespräche. Auch mit Stefan habe ich zum Beispiel so lernen dürfen, wir dürfen uns umentscheiden. Mhm. Das war auch so schön, weil wir die Verkaufszahlen von der Tour gesehen haben. Und ihr liebt diesen Podcast auch für Ehrlichkeit. Die Verkaufszahlen von der Herbsttour waren dann einfach schwieriger. Und ich bezahle ja immer alle Hotels plus Essen plus Gagen für alle im Team. Und dann habe ich gemerkt, ich kann den Stefan leider nicht mehr bei jedem Konzert mitnehmen, weil es einfach finanziell einfach gerade nicht tragbar ist. Und dann habe ich ihm das gesagt und es führte uns ja beide in so einen Prozess, weil es irgendwie super blöd war, das erste Mal in meinem Leben, dass ich quasi was nicht so erfüllen kann, wie ich wollte. Und es war so schön, wenn man von Herz zu Herz, von Mann zu Mann da ehrlich sprechen kann und weinen kann und lachen kann und ein Thema wirklich heilen und auflösen kann, um dann in einer absoluten Klarheit weiterzugehen und in Liebe weiterzugehen und in einem Gefühl von jetzt sind wir beide gewachsen und ein Konflikt in dem Sinne ist was Schönes, weil er uns weiterführt. Das habe ich auch wieder sehr, sehr schätzen und lieben gelernt. Deswegen auch da danke an all unsere Gefährten und Gefährtinnen. Danke an unsere Hörer und Hörerinnen. Danke, dass ihr am Start seid.
Voll, voll. Ja.
Danke fürs Leben.
Danke fürs Leben.
Ja.
Danke für uns.
Ja. Und jetzt mach dich nackig und dann hüpfen wir in den See.
Jetzt. Hose runter und auf geht's. Sonst fallen wir zu sehr auf.
Vielleicht gibt es schon ein neues Bild von diesem Podcast. Wir sind jetzt ja noch nicht sicher, aber der Lukas hat gerade lauter Fotos von uns gemacht, nur hatten wir auch wenig an.
Einer von uns jedenfalls.
Kommen diese Fotos rein oder nicht? Naja, ihr werdet es sehen. Auch da so ein Geschenk. Der Lukas ist Filmemacher, weil wir sprechen immer davon, dass Dinge manchmal vielleicht Geld kosten. Und dieser Mann hat uns einfach gesagt, ich mache für euch Fotos, ich mache euch Videos, ich komme zum Festival, gebt mir ein Hoodie und ein T-Shirt und ich bin dabei.
Ganz toller Typ.
Ganz toller Typ.
Hey, an der Stelle vielleicht auch nochmal danke an Lukas.
Er ist eine Legende, so ein Held der Typ.
Ja.
Macht
ja.
Dann einfach, der sagte so, ach weißt du, ich verdiene mein Geld nicht unbedingt damit, ich schenke euch das alles. Ich mache euch Fotos und Videos und wir machen coole Sachen zusammen. Das Ich sehe dich Musikvideo hat er auch gefilmt damals.
Mhm.
Was ein Geschenk, der Typ.
Mhm. Ja.
Also, wir sind beschenkt und wir schenken. In diesem Sinne, gebt so viel ihr könnt, wo auch immer ihr sein mögt.
Bis gleich.